Wag den Sprung in Gottes Hände, lass dich fallen wie ein Kind. Das haben wir gesungen. Und Kinder sind uns ein riesiges Vorbild in dem, wie sie vertrauen können. Also wenn ich unseren kleinen Dan in die Luft werf, dann sagt er nicht, bitte wirf mich nicht zu weit hoch, Papa, und bitte fang mich auch wieder auf. Sondern er sagt normalerweise, nochmal, nochmal, höher, höher. Das ist seine Reaktion. Also er hat ein totales Vertrauen zu seinem Papa. Und ich weiß nicht, ob er überhaupt darüber nachdenkt, dass ich ihn vielleicht mal nicht auffangen könnte. Er vertraut mir einfach. Der Papa, der wird es schon richten. Der Papa macht es schon gut. Und dieses Vertrauen, das können wir von Kindern lernen. Nicht, dass wir jetzt alle anfangen, uns von unseren Vätern in die Luft werfen zu lassen, sondern dass wir anfangen, unserem Vater im Himmel wirklich zu vertrauen. Und unserem Herrn Jesus Christus zu vertrauen. So wie Kinder ihren Vätern, ihren Eltern und anderen Menschen auch vertrauen. Und um zwei Personen, die auch ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, um die geht es heute im Bibeltext. Wir lesen zusammen Lukas 8, die Verse 40 bis 56. Lukas 8, 40 bis 56. Und ich lese nach der Luther-Übersetzung, Revision von 1984. Als Jesus zurückkam, nahm ihn das Volk auf, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus, der ein Vorsteher der Synagoge war, und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren, die lag in den letzten Zügen. Und als er hinging, umdrängte ihn das Volk. Und eine Frau hatte den Blutfluss seit 12 Jahren, die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt und konnte von keinem geheilt werden. Die trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes, und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus fragte, wer hat mich berührt? Als es aber alle abstritten, sprach Petrus, Meister, das Volk drängt und drückt dich. Jesus aber sprach, es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Als aber die Frau sah, dass es nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Als er noch redete, kam einer von den Leuten des Vorstehers der Synagoge und sprach, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht mehr. Als aber Jesus das hörte, antwortete er, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Als er aber in das Haus kam, ließ er niemanden mit hineingehen als Petrus und Johannes und Jakobus und den Vater und die Mutter des Kindes. Sie weinten aber alle und klagten um sie. Er aber sprach, weint nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie verlachten ihn, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber nahm sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Und ihr Geist kam wieder und sie stand sogleich auf und er befahl, man solle ihr zu essen geben. Und ihre Eltern entsetzten sich. Er aber gebot ihnen, niemanden zu sagen, was geschehen war. So, Jesus war davor noch, das war das Letzte, was wir aus dem Lukas-Evangelium gehört haben, dass er diesen besessenen Gerasener geheilt hat. Dort wurde er von den Leuten weggeschickt. Und jetzt lesen wir hier in Vers 40, als er zurückkam, nahm ihn das Volk auf. Also die Heiden schicken ihn weg, die Juden nehmen ihn auf. Und Jesus war ja einer, der alle möglichen Menschen an sich gezogen hat. Da waren die verschiedensten Menschen bei ihm. Das sehen wir schon an seinen Jüngern. Da gab es Petrus, den Fischer, Levi, den Zöllner, Simon, den Zeloten, der eigentlich mit der römischen Staatsmacht überhaupt nicht einverstanden war. Vielleicht wird man heute sogar Terrorist nennen oder Mitglied einer terroristischen Vereinigung. Daneben der Zöllner, der für die römische Besatzungsmacht gearbeitet hat. Da gab es menschlich schon großes Konfliktpotenzial zwischen den beiden. Dann gab es Thomas, den Zweifler, Jakobus und Johannes, die Donnersöhne. Und es gab verschiedenste Menschen auch, die von Jesus Hilfe erwartet haben. Taube, kamen zu ihm, sie konnten danach wieder hören, Lahme, und die wurden geheilt, konnten wieder gehen, Blinde wurden sehend. Der fiese Zöllner Zachäus, der wurde von seiner Habsucht befreit, und der besessene Gerasener, von dem wir letztes Mal gehört haben, der wurde zum ersten Heidenmissionar. Also die verschiedensten Menschen kamen zu Jesus, und wir sehen daran einfach, wer aufrichtig zu Jesus kommt, den stößt er nicht davon. Der darf wirklich kommen, so wie wir es vorher auch gesungen haben. Und in diesem Bibeltext, den wir heute uns anschauen, da kommen auch wieder zwei Personen zu Jesus. Die Frau mit dem Blutfluss und der besorgte Vater. Die eine seit 12 Jahren krank und elend und der andere seit 12 Jahren stolzer Vater. Interessant, diese Parallele, diese 12 Jahre. Aber schauen wir uns mal diesen stolzen Vater ein bisschen genauer an. Er war ein Synagogenvorsteher, ein Mann, der in der Gesellschaft sicherlich angesehen war. Vielleicht hat er schon oft an den offenen Gräbern von seinen Gemeindemitgliedern gestanden und ja, salbungsvolle letzte Worte gesprochen. Aber jetzt, als der Tod auf einmal ganz nah zu ihm kam, ganz nah an seiner Familie dran war, da packt ihn das kalte Grausen. Seine einzige Tochter, sein einziges Kind liegt im Sterben. Oder wie Luther es ausdrückt, sie lag in den letzten Zügen. Und wie furchtbar muss es sein, das eigene Kind sterben zu sehen. Gerade wenn man selber Kinder hat, dann hat man vielleicht eine leise Ahnung, wie schrecklich das sein muss. Das Kind liegt im Sterben und man kann nichts mehr dagegen tun. Wenn wir uns kurz von dieser Geschichte, von dem Jairus lösen und mal darüber nachdenken, was es für Gott, den Vater, bedeutet hat, seinen Sohn Jesus Christus sterben zu lassen. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist sind von Ewigkeit her so eine innige Gemeinschaft, so eine Einheit, dass jede menschliche Beziehung daneben verblasst. Und aus dieser Dreieinheit, da ging Jesus auf die Erde, um für unsere Schuld zu sterben. Und im Garten Gethsemane, da hat der Sohn den Vater angefleht, diesen Kelch doch an ihm vorübergehen zu lassen, dass er nicht sterben muss. Und wie muss da Gott dem Vater das Herz geblutet haben, dass er ihm diesen Wunsch nicht erfüllt hat, nicht erfüllen wollte, nicht erfüllen konnte. Und wie unglaublich schrecklich muss es für den liebenden Vater gewesen sein, seinen Sohn so zu sehen, als er am Kreuz hing, als er verhöhnt wurde, als er davor noch ausgepeitscht und angespuckt wurde. Wie furchtbar, mit ansehen zu müssen, was dem eigenen Kind geschieht. Aber Gott, der Vater, stand nicht hilflos daneben. Er hat nicht gesagt, ja, schrecklich, was passiert, aber ich kann nichts machen. Sondern er hätte ja jederzeit sagen können, halt, es reicht, so geht er mit meinem Sohn nicht um. Er hätte Jesus sofort zurück in den Himmel holen können. Er hätte die ganzen Peiniger von Jesus mit dem Blitz erschlagen lassen können. Er hätte die Welt untergehen lassen können. Aber er hat es nicht getan. Er hat es nicht getan, weil er uns Menschen liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist die fundamentale Wahrheit der Weltgeschichte. Und dieser Vers zeigt uns, wie wertvoll wir in Gottes Augen sind. So wertvoll, dass er seinen eigenen Sohn für uns hat sterben lassen. Wir haben vorher im Abendmahl das Lied gesungen, wie tief muss Gottes Liebe sein. Er liebt uns ohne Maßen, hat seinen Sohn an unserer Statt für alles büßen lassen. Und ich kann das Lied nie zu Ende singen. Ich kriege höchstens den ersten Vers hin, danach habe ich einen Frosch im Hals. Mich packt es jedes Mal, diese Liebe Gottes zu sehen, die in diesem Lied so schön ausgedrückt wird. Und auch in diesem Vers, Johannes 3, Vers 16. Aber wenn du das nächste Mal wieder frustriert bist, wenn mal wieder irgendwas nicht geklappt hat, wie du dir das vorgestellt hast, wenn du vielleicht mal wieder am liebsten alles hinschmeißen würdest und laut schreien davonrennen, oder wenn du wieder denkst, ich kann nichts, ich bin nichts, was soll Gott denn schon mit mir anfangen? Dann denk daran, dass du für Gott so wertvoll bist, dass sein Sohn für dich gestorben ist. Als Gotteskinder müssen wir unseren Wert nicht an unseren Leistungen festmachen, nicht an dem, was wir für Gott tun, nicht an unseren Spendenquittungen oder an unserem regelmäßigen Gottesdienstbesuch, auch nicht an unserem Bibelwissen, sondern einzig und allein der Glaube an den auferstandenen Jesus Christus. Das ist das, was uns Wert gibt, was uns vor ihm gerecht macht. Wir müssen Gott nichts beweisen. Unser Wert hängt einzig und allein daran, dass Jesus für uns gestorben ist. Und dieser Heiland, der für uns gestorben ist, der lädt die Leute zu sich ein. Kommt her zu mir alle, die ihr fröhlichen, guten Mutes seid, ich will mit euch feiern. Stimmt das? Nein. Wird er sicherlich auch tun. Auch mit fröhlich und mit frohem Mut dürfen wir zu ihm kommen. Aber der Vers heißt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und wir dürfen zu ihm kommen. Wenn wir ganz ehrlich vor uns sind, ich denke, dann sind wir alle manchmal mühselig und beladen. Bei dem einen merkt man es vielleicht eher nach außen hin, beim anderen eher innen drin. Aber wenn wir wirklich ehrlich vor uns sind, dann sind wir es doch alle irgendwie. Und wir dürfen wirklich zu Jesus kommen. Genauso wie das auch der Jairus gemacht hat, der Synagogenvorsteher. Er war sehr beladen. Die einzige Tochter liegt im Sterben und er kommt zu Jesus. Wahrscheinlich hat er schon manches über Jesus gehört davor. Und ihm war klar, wenn einer meiner Tochter noch helfen kann, dann dieser Jesus. Also rennt er zu ihm und er fällt vor ihm in den Staub der Straße. Dieser angesehene Mann fällt vor diesem Wanderprediger in den Staub der Straße. Es ist ihm ganz egal, dass die Leute um ihn herum komisch schauen, dass sie vielleicht anfangen zu tuscheln, weil es geht ihm hier um Leben und Tod seiner Tochter. Und an Jesus, da entscheidet sich, ob wir leben oder ob wir sterben. Ob wir ewig leben oder ewig verloren gehen. Der Jairus hat alles auf eine Karte gesetzt und kommt zu Jesus. Und Jesus geht ohne irgendwelche Einwände mit ihm mit. Wie erleichtert muss dieser Mann gewesen sein. Es gibt noch Hoffnung für meine Tochter. Jetzt nichts wie heim mit diesem Jesus. Zum Glück kommt er mit. Er nimmt sich Zeit für mich. Und dann bleibt Jesus plötzlich stehen. Mitten in dieser drängenden und schiebenden Volksmenge bleibt Jesus stehen und fragt diese sonderbare Frage, wer hat mich berührt? Können wir uns jetzt vorstellen, was in dem Jairus vorging? Erst diese Riesenhoffnung, Jesus kommt mit, und auf einmal bleibt Jesus stehen und fragt diese komische Frage. Aber darum geht es ja nachher im zweiten Punkt. Jetzt schauen wir uns an, wer ihn da berührt hat, Jesus. Es war diese Frau, die seit 12 Jahren diesen blutigen Ausfluss aus der Scheide hatte, die nach dem mosaischen Gesetz unrein war. Jeder, der sie berührt hat, wurde unrein. Alles, auf was sich gesetzt hat, wurde unrein. Überall, wo sie lag, alles wurde unrein. Und das war alles in der Zeit, bevor es eine Binde gab, bevor es OBs gab, bevor es Waschmaschinen gab, in die man die Kleider wieder reinschmeißen konnte, bei 95 Grad wieder strahlend weiß waschen. War die Zeit vor dem weißen Riese. Und vielleicht können wir uns annähernd vorstellen, wie groß dieser Leidensdruck dieser Frau gewesen sein muss, was sie erlitten hat. Wir sehen es daran, dass sie ihr ganzes Geld eingesetzt hat für die Ärzte. Alles, was sie zum Leben hatte, hat sie aufgebraucht, um zu den Ärzten zu gehen, um irgendwoher Heilung zu bekommen. Und die ganzen Ärzte konnten ihr nicht helfen. In der Parallelstelle in Markus, da heißt es sogar, dass sie von den Ärzten viel erlitten hat. Wahrscheinlich hat sich in ihrem Zustand an jeden noch so kleinen Strohhalm der Hoffnung geklammert. Wenn man ihr gesagt hätte, das Einzige, was dir noch helfen kann, sind 20 getrocknete Krötenaugen, die du nachts bei Vollmond mit einem Viertelliter halb vergorener Ziegenmilch runterschlucken musst, das hätte sie gemacht, wahrscheinlich. Hätte mir gesagt, du musst dir einen Bergkristall unter dein Kopfkissen legen, damit du wieder gesund wirst, das hätte sie gemacht. Wenn mir gesagt hätte, du musst einfach Globuli Arnica D6 kaufen und die nehmen, hätte sie gemacht. Wäre zur nächsten Apotheke gegangen, hätte das Zeug gekauft und hätte es gemacht. Aber nichts, nichts von all dem, was ihr diese Ärzte und sicherlich war der ein oder andere Quacksalber drunter, ihr empfohlen haben, hat geholfen. Das ganze Geld weg und doch keine Gesundheit. Und nur Jesus konnte ihr wirklich helfen. Ich glaube, dass wir da auch was draus lernen können als Christen, wenn wir Menschen besuchen, die schwer krank sind. Ich rede jetzt nicht von einer Erkältung oder von einem Husten, von einer leichten Grippe, sondern wenn die Leute wirklich schwer krank sind, dann ist es nicht unsere Aufgabe, diesen Menschen irgendwelche Tipps zu geben, wie sie möglichst schnell wieder gesund werden. Sondern es ist unsere Aufgabe, diesen Menschen das Wort Gottes zu bringen und ihn Jesus groß zu machen. Wir müssen nicht irgendwelche zweifelhaften Therapien vorschlagen, sondern wir können die Therapie ruhig den Ärzten überlassen. Die haben das studiert, gelernt, die kennen sich besser aus als wir. Wir haben die Aufgabe, den Menschen Jesus groß zu machen in ihrer Krankheit und nicht irgendeinen Blödsinn zu erzählen. Und die Frau in unserer Geschichte, von der wir nicht mal den Namen kennen, die wurde durch diese Begegnung mit Jesus gesund. Was die ganzen Ärzte in 12 Jahren nicht hinbekommen haben, das kriegt Jesus in einem Augenblick hin. Jesus kann helfen. Wir müssen nur kommen. Und wenn wir zu ihm kommen, dann kommt es gar nicht so sehr auf die äußere Form an. Die Frau berührt den Saum des Gewandes von Jesus. Aber es war nicht das Gewand von Jesus, was sie geheilt hat. Jesus war nicht von irgendeinem mystischen Energiefeld umgeben, wo man nur hinfassen musste und jeder, der hingefasst hat, wurde gesund. Sondern es war der Glaube dieser Frau, der sie geheilt hat. Das sagt Jesus auch in Vers 48, dein Glaube hat dir geholfen. Nicht das Berühren des Gewandes, sondern der Glaube, der dahinter steckt. Wenn mir einer helfen kann, dann dieser Jesus. Das glaube ich. Der Glaube ist es, der rettet. Und viele führen den Namen Gottes im Mund. Viele wollen Jesus irgendwie vor ihren Karren spannen, um ihre eigenen Ziele durchzusetzen. Aber nach Hebräer 11, Vers 6, dort heißt es, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben wäre diese Frau nur eine von vielen gewesen, die an diesem Tag Jesus berührt hat oder sein Gewand berührt hat. Aber ihr Glaube, der hat einen Unterschied gemacht. Komm zu Jesus. So hieß der erste Punkt und wir kommen jetzt zum zweiten. Bleibe bei Jesus. Denken wir dann an den Jairus. Er hat Jesus getroffen, war froh, dass Jesus mitkommt mit ihm. Dann unterwegs diese Unterbrechung durch diese blutflüssige Frau. Und während Jesus noch mit der Frau redet, da kommt ein Bote aus dem Haus des Jairus und sagt ihm, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht mehr. Man hört aus diesem Satz richtig die Resignation raus. Jetzt hat es keinen Sinn mehr, jetzt kannst du den Jesus weglassen. Der kann auch nicht mehr helfen. Lass ihn doch in Ruhe und komm einfach zurück. Und dann sagt Jesus diese schönen Worte zu Jairus, fürchte dich nicht. Und diese Worte, fürchte dich nicht, die ziehen sich wie so ein roter Faden durch die ganze Heilige Schrift. Es fängt an bei 1. Mose und geht bis zur Offenbarung. immer wieder, fürchte dich nicht. Auch Jesus in den Evangelien sagt es immer wieder. Vielleicht nicht immer wortwörtlich, aber er macht immer wieder deutlich, wir müssen uns nicht fürchten. Zum Beispiel in Lukas 12, 32 heißt es, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Die kleine Herde sind auch wir hier in Traunreuth. Oder Matthäus 18, Vers 28, da wird uns ein Grund gegeben, warum wir uns nicht fürchten müssen, weil, was steht da? Matthäus 18, 28, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann kommt der Missionsauftrag. Aber mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Diesem Herrn gehören wir. Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es gibt viele Dinge, die uns Angst machen können in dieser Welt. Müssen wir nur die letzten 2, 3 Tage Nachrichten gehört haben, gibt es schon wieder genug Gründe, um Angst zu haben. Wenn wir den Anschlag in Nizza anschauen oder den Militärputschversuch in der Türkei, wenn wir an die Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine denken, dann merken wir, der Friede in Europa, den wir seit 70 Jahren haben, mehr als 70 Jahren, und dem wir froh sind, der ist irgendwie am Bröckeln. Und das kann Angst machen, wirkliche Angst. Angst um unsere Kinder, Angst um uns selbst. Und dann gibt es andere Dinge, die uns Sorgen bereiten. Vielleicht die zunehmende Feindlichkeit gegen entschiedene Christen. Letzte Woche stand Wilfried Reinhold hier und hat es erzählt, dass da dieser Attentäter, der islamistisch motivierte, der in diesem schwulen Club in den USA fast 50 Menschen umgebracht hat, dass es da hieß, der Täter hätte genauso gut ein evangelikaler Christ sein können. Da merken wir was ja, von der Stimmung teilweise in der Gesellschaft gegenüber entschiedenen Christen. Also wenn wir uns diesen Gender-Irrsinn anschauen, der immer mehr eingeführt werden soll, jetzt auch in Bayern demnächst, oder darüber nachdenken, dass das Bargeld abgeschafft werden soll, dass man alles danach vollziehen kann, jede einzelne Zahlung. Solche Dinge gibt es, die uns Angst machen können, die vor uns stehen und wir denken, Mensch, wie soll das alles werden? Es gibt persönliche Dinge wie Krankheiten, Verlust der Arbeitsstelle, die Entwicklung unserer Kinder oder irgendwelche andere Dinge, die uns Sorgen machen. Müssen gar nicht die großen Dinge sein. Es gibt auch Kleinigkeiten, die uns Sorgen machen. Aber in das alles hinein, da sagt uns Jesus, fürchte dich nicht. Und das heißt nicht, dass wir die Augen vor der Wirklichkeit verschließen müssen oder dass wir den Kopf in den Sand stecken. Aber das heißt, dass unsere Furcht, unsere Angst nicht lähmen muss. Weil wir wissen, wo wir mit unseren Sorgen hingehen können. In 1. Petrus 5, Vers 7, da steht, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir haben eine Stelle, wo wir hingehen können mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten, mit unseren Nöten, wo wir uns neuen Mut holen können. Wir haben früher in der Jungschar oft dieses Lied gesungen, ich zitiere mal einen Vers draus, wir haben oft nur Augen für die Welt umher. Wir hören Kriegsgeschrei und fürchten uns dann sehr. Vergessen, dass die ganze Welt in Gottes Händen liegt, dass Jesus hat gesagt, ich habe die Welt doch schon besiegt. Lasst uns neu bewusst machen, an wen wir glauben. Wir glauben an den, der diese Welt tatsächlich überwunden hat, der Hölle, Tod und Teufel besiegt hat und der am Ende dieser Zeit das letzte Urteil sprechen wird und der ein gerechtes Urteil sprechen wird. Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Das hat Jesus zu Jairus gesagt. Und der Jairus, der glaubte Jesus, obwohl die Umstände alles andere als optimal waren. Er blieb bei Jesus, auch als es menschlich gesehen keine Hoffnung mehr gab. Aber für Jesus gibt es eben keine hoffnungslosen Fälle. Und genau das erlebt diese Familie des Jairus. Jesus erweckt die Tochter wieder zum Leben. Und für ihn war dieser tatsächliche Tod dieser Tochter ein kleineres Problem als für manche von euch Eltern eure schlafenden Teenager. Er musste nur rufen, Kind, steh auf. Und sie stand auf. Heißt so schön, und ihr Geist kam wieder und sie stand sogleich auf. Und das ist der Gott, mit dem wir es heute Morgen zu tun haben. Das ist der Gott, der uns sein heiliges Wort hinterlassen hat. Das ist der Gott, mit dem wir jederzeit reden können, wo wir nicht mal eine Audienz ausmachen müssen. Wenn man zum scheinbar heiligen Vater nach Rom will, muss man sich, was weiß ich, wie lange davor anmelden für so eine Privataudienz. Da kommt auch nicht einfach jeder hin. Und wir haben jederzeit Zugang zu dem allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Ja, was haben wir es doch gut als Gotteskinder, dass wir mit diesem Herrn und Heiland leben können. Und lass uns doch das auch neu lernen, diesem wunderbaren Gott zu vertrauen. So wie ein Kind, das von seinem Papa hochgeworfen wird. Absolutes Vertrauen. Die Predigt heute Morgen hieß Jesus Christus, der Gott, dem du vertrauen kannst. Und die beiden Punkte waren, komm zu Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Bist du schon zu ihm gekommen? Oder führst du seinen Namen nur so im Mund, ohne wirklich an ihn zu glauben? Und wenn du an ihn glaubst, dann gilt für dich der zweite Punkt der Predigt, bleibe bei Jesus, denn es gibt keinen besseren Ort für dich als bei ihm. Kein anderer ist so vertrauenswürdig wie er und kein anderer kann dich retten. Ich lese noch zum Abschluss den Vers aus Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Amen.